von Markus 9, die letzten Verse im Kapitel, sagen. Und Gary schließt dann an mit Kapitel 10, die ersten Verse. Also Markus 9, 42 bis 50. Habe ich nicht vorbereitet. Ja, in den Kapiteln 1 bis 8 stellt das Markus-Evangelium dar, wer Jesus ist. Und an seiner Taufe kam die Stimme aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In Markus 1, Vers 11. Bei der Verklärung in Kapitel 9, Vers 7 sagt die Stimme aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, hört stets auf ihn. Also Jesus ist der Sohn Gottes, der die Herrlichkeit Gottes in seinem Wesen widerspiegelt und vollkommen darstellt auf der Erde. Und Jesus möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm glauben, dass wir ihm gehorchen sollen. Also im zweiten Teil von Markus wird die Frage betrachtet, was bedeutet es für Jesus, der Messias zu sein? Und daran stellt sich auch schließlich die Frage an, was bedeutet für uns, Jesu Nachfolger zu sein? Und da kommen wir jetzt zu den Versen aus Kapitel 9, 42 bis 50. Markus spricht über die Ernsthaftigkeit einer konsequenten Nachfolge. Unser Leben und Vorbild wirkt auf andere und kann sie entweder in ihrem Glauben stärken oder zur Sünde verführen. Ich lese den Abschnitt nach der Jansen-Übersetzung, ab Vers 42. Und wer immer einem der Kleinen, die an mich glauben, einen Fallstrick legt, einen Anlass zum Anstoßen und Fallen gibt, für den wäre es von Vorteil, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Und wenn deine Hand dir Anlass zum Fallen gibt, so haue sie ab. Es ist besser für dich, als Krüppel in das Leben einzugehen, als mit den zwei Händen weg in die Hölle zu gehen, in das unauslöschbare Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Fuß dir Anlass zum Anstoßen und Fallen gibt, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, als Lama in das Leben einzugehen, als mit den zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. In das unlöschbare Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Auge dir Anlass zum Anstoßen und Fallen gibt, wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig in das Königreich Gottes einzugehen, als mit zwei Augen in die Feuerhölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Jeder wird nämlich mit Feuer gesalzen werden und jedes Opfer wird mit Salz gesalzen werden. Das Salz ist trefflich. Wenn das Salz aber salzlos geworden ist, womit werdet ihr es würzen? Habt stets Salz in euch selbst und haltet immer zu Frieden untereinander. Wie soll also nach diesem Abschnitt unser Lebensstil sein, wenn wir Jesus nachfolgen? Ich will ihn mal charakterisieren, er muss konsequent sein. Aber meint Jesus das jetzt wörtlich? Sollen wir tatsächlich uns die Gliedmaßen abhacken? Nein, er meint es nicht wörtlich. Denn das würde uns nicht wirklich davor bewahren, zu sündigen. Dann zweitens wäre es so eine Art Bußhandlung. Aber wir wissen, dass gesetzliche Handlungen uns nicht erlösen können, weil das Gesetz uns nicht erlösen kann. Und außerdem gibt es Hinweise im Alten Testament, dass die Selbstverstümmelung kritisch sehen, zum Beispiel 5. Mose oder Könige. Also das wäre eine spektakuläre Handlung, aber es würde nicht wirklich helfen. Jesus meint nicht, dass wir tatsächlich uns irgendwas abhacken oder ausreißen. Aber er sagt, es wäre besser, also er zeigt die Ernsthaftigkeit, um die es ihm geht. Es wäre besser, diese Organe und Gliedmaßen zu opfern, als durch ihren Missbrauch in die Hölle zu gehen. Die Ursache allerdings unserer Sünde, die ist wo ganz anders. Und davon hat er in Kapitel 7 gesprochen, die Verse 20 bis 23. Er sagt, das, was aus dem Menschen ausgeht, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen hervor die schlechten Gedanken, Ehebrüche, Unzuchtstaten, Mordtaten, Diebstähle, Habsucht, Bosheiten, List, Ausschweifung, böses Auge, Lästerung, Überheblichkeit, Torheit. Alles dieses Böses kommt von innen hervor und verunreinigt den Menschen. Also das Herz ist das Problem. Jesus drückt in den Versen aus, überzeichnet aus oder provokativ, er möchte uns ansprechen, er möchte uns aufrütteln, dass es drei Aspekte gibt, die wir in unserem Leben beachten müssen. Also, die Hand, der Fuß und das Auge. Die Hand drückt aus, was wir tun. Hände sind Werkzeuge unserer Neigungen und Taten. Die setzen um, was unser Herz will. Wenn wir also durch das, was wir tun wollen, in Gefahr stehen zu sündigen, dann sollen wir das konsequent lassen. Wir sollen es abhacken. Denken wir an Josef, der floh, als ihn Potiphas Frau verführen wollte. Er wollte sich nicht zur Unzuchtstat verleiten lassen und rannte davon. Das brachte ihm im Anschluss viel Ärger ein und er kam deshalb ins Gefängnis. Aber am Ende wurde er gerettet und hatte gute Frucht für die Ewigkeit und seine Beziehung zu Gott. Wo sind wir in Gefahr zu sündigen? Was sollen wir abhacken, entfernen, wegtun, auslassen? Muss jeder für sich beantworten. Der Fuß drückt unseren Wandel aus. Dort, wo wir hingehen, das, womit wir unsere Zeit verbringen und unter dessen Einfluss wir uns bewusst stellen, dorthin, wo uns die Füße tragen, dort sind wir dann. Sind wir ständig an Festen, an denen dumm geredet wird und Alkohol getrunken wird? Umgeben wir uns mit Menschen, die spotten und stehen wir in Gefahr mitzumachen? Da denke ich am Psalm 1, Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über seinem Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Achte auf deinen Wandel und wenn er dich an Orte bringt, die gefährlich werden könnten, dann hack es ab. Das heißt, lass es sein, entscheide dich, es zu verpassen und nicht hinzugehen. Wir dürfen auch mal was verpassen, das kann vielleicht ganz gesund sein. Das Auge ist der Ausdruck unseres Begehrens. Durch das Auge hat die Sünde Zugang zu unserem Kopf, zu unserem Herzen, kann uns verderben, wenn wir es zulassen. Männer, wenn ihr euch verführen lasst vom leichten Klick im Internet, benutzt einen Filter, dessen Kennwort nur eure Frau kennt oder euer guter Freund. Frauen, wenn ihr beim Lesen eines Liebesromans in Tagträume nach dem perfekten Mann entführt werdet, werft den Roman einfach weg und lest ihn nicht zu Ende. Nur ganz kleine, also es gibt noch viel mehr Themen. Markus klärt in diesem Abschnitt, dass unser Lebensstil ernste Auswirkungen hat auf unser Leben in der Ewigkeit. Es gibt zwei Orte, an denen Menschen die Ewigkeit verbringen können. Entweder in der Herrlichkeit bei Gott oder in der Hölle, einem Ort der ewigen Qual. Und aus Sicht dieser Ewigkeit ist das menschliche Leben nur ein kurzer Moment. Aber genau dieser Moment ist wichtig. Geben wir unser Herz Jesus und vertrauen wir ihm unser Leben an, dann können wir es schaffen mit Jesu Hilfe. Er kann uns verändern, er kann uns neu machen. Legen wir den Schwerpunkt aber von unserem Leben auf die Befriedigung unserer Lüste und Begierden und Wünsche, dann werden wir scheitern. Und scheitern heißt in dem Fall, dass wir nicht bei Gott in der Herrlichkeit sind, sondern die Ewigkeit in der Hölle verbringen, der sogenannten Hölle, einem Ort der ewigen Qual und des ewigen Leidens. Wir glauben nicht, dass der Mensch nach einiger Zeit der Qual einfach aufhört zu existieren. Wie das gibt, so eine Bewegung, die nennt sich Annihilationismus, sondern wir glauben, dass diese Qual tatsächlich ewig sein wird. Die Gehenna, das ist das Wort, was Jesus hier braucht, für Hölle, bezieht sich auf ein Tal in der Nähe von Jerusalem. Dort war ein dauerndes Feuer am Brennen, wo man den Müll der Stadt verbrannt hat. Also zum Beispiel auch organische Abfälle, Essen, Reste, wo dann tatsächlich der Wurm drin war. Und das wurde dort verbrannt. Das Feuer in der Hölle erlischt nicht und der Wurm, der stirbt auch nicht. Also die Qual ist ewig. Und dieses Bewusstsein, es kann uns helfen und die Dringlichkeit deutlich machen und uns eine Motivation sein, dass wir ungläubigen Menschen in unserer Nähe die Botschaft weiterbringen. Also lasst uns hier Licht sein und auf Jesus, den Retter, hinweisen. Wir können Menschen vor diesem Ort bewahren. Weil nicht wir sind da nur Werkzeug, aber ihr wisst, was ich meine. Insofern sind die letzten zwei Verse im Blick auf diese Ewigkeit auszulegen. So, jetzt lese ich die gerade nochmal geschwind. Die letzten zwei Verse. Jeder wird nämlich mit Feuer gesalzen werden und jedes Opfer wird mit Salz gesalzen werden. Das Salz ist trefflich, wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit werdet ihr es würzen? Habt stets Salz in euch selbst und haltet immer zufrieden untereinander. Die Verse sind ziemlich schwierig und ich möchte einfach die Auslegung von William MacDonald vorlesen dazu. Die finde ich sehr passend. Die beiden nächsten Verse sind besonders schwierig, deshalb werden wir sie Stück für Stück untersuchen. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Die drei Hauptfragen lauten: Welches Feuer ist gemeint? Was ist mit gesalzen gemeint? Bezieht sich jeder auf Gerettete, auf Unerrettete oder auf beide? Das Feuer kann sowohl die Hölle sein, als auch das Gericht jeder Art bedeuten, einschließlich des göttlichen Gerichts über die Werke des Gläubigen und des Selbstgerichts. Salz steht für etwas, das vor Fäulnis bewahrt, reinigt und würzt. In östlichen Ländern ist es auch ein Zeichen für Treue, Loyalität, Freundschaft oder für das Halten eines Versprechens. Wenn unter jeder die Ungläubigen zu verstehen sind, dann geht es um den Gedanken, dass sie in den Feuern der Hölle nicht verzehrt werden, sondern dass sie ewige Strafe erleiden. Wenn jeder sich auf Gläubige bezieht, dann lehrt uns der Abschnitt, dass sie durch die Feuer der Züchtigung Gottes in diesem Leben gereinigt werden müssen oder sich selbst vor Verderbnis bewahren, indem sie Selbstdisziplin und Verleugnung üben oder vor dem Richterstuhl Christi geprüft werden. Und jedes Schlachtopfer wird mit Salz gesalzen werden. Dieser Satz ist ein Zitat aus 3. Mose 2, Vers 13. Salz ist ein Zeichen des Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Es sollte die Menschen daran erinnern, dass der Bund ein ernst gemeinter Vertrag war, der nicht verletzt werden durfte. Wenn wir unsere Leiber Gott als lebendige Opfer darbringen, sollten wir das Opfer mit Salz würzen, indem wir eine unwiderrufliche Hingabe erkennen lassen. Vers 50, das Salz ist gut. Christen sind das Salz der Erde. Gott erwartet von ihnen, dass sie einen gesunden, reinigenden Einfluss ausüben. Solange sie ihre Jüngerschaft ernst nehmen, sind sie für alle ein Segen. Wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Salz ohne Kraft ist wertlos. Ein Christ, der seine Pflichten als treuer Jünger nicht erfüllt, ist verdorrt und unnütz. Es reicht nicht, als Christ gut anzufangen, wenn das Kind Gottes sich nicht ständig und gründlich selbst richtet, dann verfehlt es das Ziel, für das Gott es gerettet hat. Habt Salz in euch selbst. Wir sollen Gottes Kraft in der Welt sein. Wir sollen zur Ehre Christi einen günstigen Einfluss ausüben. Wir sollen allem in unserem Leben gegenüber intolerant sein, was unsere Nützlichkeit für ihn vermindern kann. Wir sollten allem in unserem Leben gegenüber intolerant sein, was unsere Nützlichkeit für ihn vermindern kann. Haltet Frieden untereinander. Das bezieht sich offensichtlich auf die Verse 33 und 34 zurück, wo die Jünger gestritten hatten, wer der Größte unter ihnen sei. Der Stolz muss weggetan werden und durch demütigen Dienst an allen Menschen ersetzt werden. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Verse 49 und 50 ein Bild für das Leben eines Gläubigen als Opfer für Gott sind. Es ist mit Feuer gesalzen, das heißt verbunden mit Selbstgericht und Selbstverleugnung. Es ist mit Salz gesalzen, das heißt, es wird mit dem Versprechen unveränderlicher Hingabe dargebracht. Wenn ein Gläubiger hinter seinen Zusagen zurückbleibt oder sündiges Verlangen nicht drastisch behandelt, dann wird sein Leben Geschmack, Wert und sinnlos. Deshalb sollte er alles aus seinem Leben entfernen, das mit seiner Aufgabe, die er von Gott erhalten hat, in Konflikt gerät. Außerdem soll er friedliche Beziehungen zu allen Gläubigen unterhalten. Amen.
Guten Morgen. Danke, Bernd. Wir haben uns unterhalten über dieses Thema und es ist kein leichter Text zu verstehen. Und Bernd hat es mir erklärt und ich habe gesagt, ich check's immer noch nicht, ich finde es besser, wenn du das predigst. Und das hat er auch eingewilligt, ich bin sehr froh. Es sind keine einfachen Themen heute. Wenn man Vers für Vers durch ein biblisches Buch geht, dann kommen Themen auf, wo es manchmal nicht so leicht ist, darüber zu sprechen. Oder es sind einfach manchmal Themen, die sind einfach zu heiß, da lässt man lieber die Finger davon. Und trotzdem sind es Themen, die wichtig sind, finde ich, für eine Gemeinde auch Orientierung zu geben, für die Gemeinde aus Gottes Wort. Und hier möchte uns Gott auch was sagen. Er hat hier auch was zu sagen, was am heutigen Tag in unserer Gesellschaft immer wieder gehört werden muss. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In letzter Zeit habe ich den Eindruck, jedes Mal, wenn ich die Nachrichten anmache oder durch die sozialen Netzwerke durchblätter, da gibt es einen Beitrag von der LGBT-Community. Es gibt mittlerweile bei Stellenangeboten, hat das MDW sich durchgesetzt. Und die Ehe ist in Deutschland nicht gut bestellt. Die Zahl der Eheschließungen geht drastisch zurück. Und weil sich die Menschen mit dem Heiraten immer mehr Zeit lassen, steigt das durchschnittliche Heiratsalter. Für jede zweite Ehe wird geschieden und leider sind christliche Ehen davon nicht verschont. Und ob sie gläubig sind oder nicht, wenn ein junger Mann, eine junge Frau sich das Ja-Wort gibt, gegenseitig geben, dann erfüllen sie dadurch die Absichten ihres Schöpfers. Also wir halten fest, glaub wir würden damit einverstanden sein, dass wir sehen aus dem Wort Gottes, dass die Ehe ist etwas, was von Gott verordnet ist. Die Ehe ist für die Kameradschaft bestimmt. Da kommen zwei Leute zusammen, die sollen nicht alleine sein. Die sollen Zeit miteinander genießen. In einer Gesellschaft, jedes Kind braucht eine Familie. Eine glückliche Ehe zwischen Mann und Frau ist der beste Ort für ein Kind, wo man ein Kind erziehen kann. Und es dient auch der Wohl der Gesellschaft als Ganzes. Wo es gesunde Familien gibt, wirkt sich das auch auf die Gesellschaft positiv aus. Das sind einfach Thesen, Behauptungen, die ich hier machen möchte, die ich glaube auch in der Bibel zu finden sind und die heute nicht so politisch korrekt sind. Aber was wir noch festhalten müssen, ist, wenn sich eine Kultur von der Absicht des Schöpfers abwendet, ergeben sich zwangsläufig moralische, psychologische, soziale und geistliche Implikationen. Markus 10, Vers 1, da lesen wir, Jesus brach von dort auf und ging in das Gebiet von Judäa und auf die andere Seite des Jordans. Wieder kamen die Menschen in Scharen zu ihm und wieder lehrte er sie, wie es seine Gewohnheit war. Von Kapitel 8 bis Kapitel 10 ist Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Wir wissen, in Jerusalem wird er sein Leben geben. Er kommt jetzt Jerusalem näher. Wir lesen, er ist in das Gebiet von Judäa, eine Region mit Jerusalem als Hauptstadt. Und die Menschen kamen zu ihm, wie wir das bis jetzt immer wieder gelesen haben, die kamen zu ihm, um ihn zu hören. Und er hat ihnen das Evangelium verkündet. Die Botschaft, dass alle Menschen Sünder sind, dass sie Vergebung brauchen. Vergebung, die nur Jesus anbieten kann. Und dass sie sich bekehren sollen von ihren sündigen Wegen und sollten Gott nachfolgen. Und wenn Menschen auf uns zukommen und Fragen haben, dann sollten wir sie auch klären. Wenn ihr Interesse aufrichtig ist, was nicht bei allen hier der Fall war. Wir lesen in Vers 2, ich lese Kapitel 10, die Verse 2 bis 5. Einige Pharisäer kamen zu Jesus und fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, sich von seiner Frau zu scheiden? Sie wollten ihn damit einer Falle stellen. Was für eine Vorschrift hat euch Mose gegeben? Fragte Jesus zurück. Sie erwiderten, Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau danach dann fortzuschicken. Da sagte Jesus zu ihnen, nur wegen eurer Uneinsichtigkeit hat Mose euch diese Vorschrift gegeben. Die Pharisäer kamen, also die Menschen vorher kamen, um ihn zu hören. Jetzt kommen die Pharisäer, um ihn hereinzulegen. Das war ihre Motivation. Sie wollten ihn unvorbereitet erwischen. Wo befindet sich Jesus? Ich habe es gerade gesagt, aber Jesus war jetzt auf dem Territorium von Herodes Antipas, dem Herrscher. Und er ist uns schon begegnet, weil er Johannes der Täufer getötet hat. Warum hat er ihn getötet? Weil Johannes Antipas eher mit Herodias denunziert hatte. Und vielleicht hofften die Pharisäer, dass Jesus durch seine Aussage zur Ehe und Scheidung Ärger mit Antipas bekommt und dasselbe grausame Schicksal erleiden würde wie Johannes. Und wenn er was anderes sagt, was gegen das Gesetz ist, dann hat er auch Ärger. Wir haben eine ähnliche Situation in Markus 12, Vers 18. Da traten die Sadduzäer zu ihm, die sagten, es gebe keine Auferstehung. Die fragten ihn, sprachen, Meister Moses hat uns vorgeschrieben. Und so versuchen sie wieder eine Falle für ihn zu stellen. Es ist ganz wichtig zu merken hier, die Fragen, es geht die Pharisäer nicht primär darum, eine gute Antwort oder die richtige Antwort zu bekommen. Warum stellen Sie diese Fragen? Was sind Ihre Motivationen? Manchmal kommen Menschen auf uns zu und die stellen irgendwelche religiöse Fragen. Manchmal wollen sie einfach clever sein. Es gibt sogar Menschen, die würden behaupten, religiös zu sein und die benutzen das Wort Gottes, um uns zu untergraben, um das, was wir, die Überzeugung, die wir haben, zu untergraben und zu widerlegen. Und so, wenn Menschen mit solchen Fragen kommen, sind das keine ehrlichen Fragen. Man merkt, sie haben eine andere Agenda und manchmal stelle ich eine Gegenfrage, ja, warum stellen Sie diese Frage? Ja, warum wollen Sie hier drauf eine Antwort haben? Weil manchmal, wenn man ein bisschen nachhakt, dann kommt dann ein ganz anderer Hintergrund raus und dann ist man froh, dass man nicht einfach eine schwarz-weiße Antwort sofort gegeben hat, sondern dass man versteht, warum diese Frage gestellt wird. Und die Pharisäer kommen hier mit einer Frage, zu der sie selbst keine Klarheit haben. Es gab zwei Gruppen innerhalb dieser Pharisäer, die verschiedene Meinungen gehabt haben über die Frage der Ehescheidung. Es war eine konservative Gruppe, die folgten Rabbi Shammai. Und er sagte, die einzigen Gründe für die Scheidung sind Ehebruch. Das war diese konservative Gruppe. Scheidung geschieht nur, wenn Ehebruch geschehen ist. Und dann gibt es eine liberale Gruppe, die folgten Rabbi Hillel. Und er sagte, Scheidung könnte für jede mögliche Unanständigkeit bewilligt werden. Und die Pharisäer wollen hören, was meint Jesus? Und sie wollen seine Antwort gegen ihn verwenden. Vers 4. Sie erwiderten, Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau dann fortzuschicken. So Mose 5, 24, ich lese nicht den ganzen Abschnitt, aber die ersten zwei Verse, 5. Mose 24, Vers 1, da steht, wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief schreibt und ihn ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Haus entlässt, und so geht es weiter. Also die Denkweise hier ist, wenn ich das richtige Formular ausfülle, da kann ich mich von meiner Frau scheiden lassen. Moses Absicht aber mit diesem Prozess war nicht, um die Scheidung einfacher zu machen. Es war eine Reaktion auf die gängige Praxis, was damals praktiziert wurde. Und so war es notwendig, eine Regelung zu haben, aufgrund von dieser damals gängigen Praxis. Und das Problem war, sie haben sich wegen Kleinigkeiten scheiden lassen. Also er hat das Schnitzel in der Pfanne verbrannt, also dann, ja, lass ich mich scheiden, eine andere suchen. Mose hat das Gesetz eingeführt, sagt Jesus, wegen eurer Uneinsichtigkeit, oder Luther sagt, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Und es scheint, bei dieser Fragestellung geht es primär darum zu sehen, wie weit kann man gehen und dennoch im Gesetz bleiben, das Gesetz nicht brechen. Die Urkunden wurden zur Vorbeugung benötigt, aber die Leute sahen sie als ein erlaubendes Schreiben. Die Dinge haben sich heute auch nicht groß verändert. Ich sehe hier ganz klar das zeitgenössische Anwendung. Wenn ich diesen Zettel habe, dann kann ich abhauen. Ich kann mich auf den Weg machen zu einem neuen Abenteuer. Ich habe ein Handy hier, da ist eine Stoppuhr drauf, aber dieser Handy, dafür zahle ich 24 Monate am Vertrag. Spätestens 3 Monate vor Ende dieser Zeit kann ich kündigen und dann kann ich ein neues Handy bekommen und zahle den gleichen, was ich jetzt bezahle. Aber ich muss rechtzeitig kündigen, sonst bekomme ich kein neues Handy. Wenn ich kein neues Handy haben will, dann kann ich das gleiche Geld bezahlen, aber es ist dann ein Handy aus dem Fenster geschmissen, mehr oder weniger. Also, weil ich bekomme das oft ohne zusätzliche Bezahlung. Das ist ein Vertrag. Ich bin gebunden. Es gibt sogar Verträge heute, die sind monatlich kündbar. Die Ehe ist aber nicht wie ein Handyvertrag. Die Ehe ist nicht etwas, was man kündigen kann, wenn man sozusagen das neue Modell haben möchte. Oder ja, man ist mit seinem Handy unzufrieden, weil es nicht mehr so schön aussieht, wird etwas langsamer. Oder weil man einfach Lust hat auf ein neues Modell. So geht es nicht bei der Ehe. Gott sagt in Malachi 2, Vers 15, so hütet euch denn in eurem Geist und niemand werde der Frau seine Jugend untreu. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr, der Herrscher. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Da gibt es ein Thema durch die ganze Bibel und das ist die Treue Gottes. Wir haben heute schon davon gesungen. Gott hasst Ehescheidung, weil Gott ist ein Gott, der Bündnisse macht. Er macht Bündnisse mit seinem Volk. Er macht Versprechen und er hält sein Versprechen und er erwartet auch, dass die Menschen auch ihr Versprechen halten. Er erwartet, dass wir auch treu sind bei einer Ehe, bei einer Trauung. Da sagen wir diese Worte, ich nehme dich zu meiner angetrauten Frau, ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens in guten und schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Gott hält sein Wort und er erwartet, dass wir auch unser Wort halten. Die Verse 6 bis 9 sehen wir, Gott hat uns füreinander geschaffen. Es ist ganz interessant, was Jesus hier macht, um diese Frage zu beantworten. Die Pharisäer gehen auf Mose zurück. Jesus bringt ihn noch weiter zurück und sagt, wie sieht die Schöpfungsordnung aus? Was war die ursprüngliche Intention von Gott, als er uns geschaffen hat. Vers 6, am Anfang jedoch bei der Schöpfung hat Gott die Menschen als Mann und Frau erschaffen. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Also Jesus bringt das Thema zurück auf die Anfangsprinzipien. 1. Mose 1, Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. 1. Mose 4, und Adam erkannte seine Frau Eva, sie wurde schwanger und gebar den Kain. Jesus, interessanterweise, zitiert 1. Mose als Fakt und nicht als Allegorie. Und Paulus argumentiert auch aus Römer 5 von dieser Stelle. Und in 1. Mose erkennen wir Dinge, die bis vor ein paar Jahren selbstverständlich waren. Aber heute als intolerant und politisch inkorrekt gesehen werden. Ganz einfache Dinge, die wir hier sehen, die man fast nicht mehr sagen darf. Also Gott schuf zwei Geschlechter. Zwei Geschlechter, die biologisch zueinander passen und können deswegen ihre Bestimmung, Kinder zu haben, nachkommen. In Markus 10 lesen wir, es kommt eine Zeit, dass sie Vater und Mutter verlassen. Also die Annahme, dass eine Familie von einem Vater und Mutter besteht. Durch die Ehe wird sie ein Leib. Ich möchte auch die jungen Leute, die Singles, auch heute ansprechen und mit einbeziehen über dieses Thema. Was ist unsere Einstellung zur Ehe? Ehe ist nicht die Erfindung von der Kirche oder von Freikirchen. Die Ehe ist eine Schöpfungsverordnung. Und eine biblische Ehe hat folgende Charakteristiken. Die ist heterosexuell, exklusiv ein Mann und eine Frau. So definiert die Bibel eine Ehe. Eine Ehe ist monogam. Das heißt, die haben einen Ehepartner, nicht mehrere Ehepartner. Die Ehe ist lebenslang, dauerhaft, bis der Tod uns scheidet. Und die Ehe ist sexuell. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Und dann wissen wir, dass die Sexualität dann von Gott geschaffen ist und es gehört nicht vor der Ehe und es gehört nicht außerhalb der Ehe, aber es gehört innerhalb der Ehe. Und die Ehe bringt auch natürliche Veränderungen. Beziehungen, die früher in der Familie galten, bekommen jetzt eine neue Definition und Bedeutung. Also die Männer unter uns, die Töchter haben, die kennen, wie das ist. Ja, das ist deine Tochter. Auf einmal steht ein junger Mann vor dem Vater und sagt, ich möchte deine Tochter mitnehmen und mit ihr leben und mit ihr Kinder haben. Und der Papa sagt, was? Das kannst du meinem Mädchen nicht machen. Aber das Verlassen passiert manchmal nicht. Es ist eigentlich ganz natürlich, aber das Verlassen muss auch geschehen. Wenn das nicht passiert, dann bringt das andere Belastung für die Ehe mit sich. Die Ehe ist gut, es bringt große Veränderungen, auch in der Familie, in die Verhältnisse. Aber die Ehe ist gut und von Gott gewollt. Und das möchte auch, dass die jungen Leute das auch hören. Ja, auch wenn man eine schlechte Erfahrung, vielleicht in der eigenen Familie, war das nicht immer goldig. Aber die Ehe ist was Gutes. Und dann zum Schluss die Verse 10 bis 12. Es geht hier um Ehebruch, es geht um Wiederheirat. Und ich möchte auch was zu den Ausnahmen sagen. Vers 10. Zu Hause wollten die Jünger noch mehr darüber wissen. Jesus sagte zu ihnen, wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegenüber seiner ersten Frau. Und auch umgekehrt, wenn eine Frau sich von ihrem Mann scheidet und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Also das hier ist eigentlich nicht schwer zu verstehen. Und bevor wir mit unserer Ja-Aber kommen, ist es wichtig, dass wir das erstmal verinnerlichen. Aber wir müssen auch die ganze Schrift mit einbeziehen. Wenn ich Zeit hätte, jetzt würde ich Sprüche 5 vorlesen. Sprüche 5 ist eine Warnung vor Ehebruch, da in Vers 8 steht, bleibe fern von dem Weg, der zu ihr führt und näher dich nicht der Tür ihres Hauses, damit du nicht anderen deine Ehre opferst und deine Jahren dem Grausamen und feuer dich an der Frau deiner Jugend. Wir haben bereits in Malachi gesehen, dass Gott die Scheidung sowohl wegen ihrer Ursachen als auch wegen ihrer Konsequenzen hasst. Und Scheidung ist nicht das, was Gott ursprünglich beabsichtigt hatte. In Matthäus 19, Vers 8 lesen wir, er sprach zu ihnen, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. In Matthäus 19, Vers 9 haben wir eine Ausnahmeklausel. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Also hier wird eine Ausnahme gemacht wegen Unzucht. Markus und Lukas lassen diesen Satz raus. Wahrscheinlich, weil sie davon ausgehen, dass alle das wissen, was nicht notwendig ist, nochmal zu sagen. Im jüdischen Kontext wissen wir, dass dieses Verständnis vorhanden war. Was wollte Josef machen, als er entdeckt hat, dass die Maria schwanger ist? Er wollte sich von ihr scheiden lassen. Er hat überlegt, es wäre besser, sich scheiden zu lassen, weil er geglaubt hat, wenn sie schwanger ist, dann war sie mit den anderen. Dann wäre es ein Grund zur Scheidung. Aber wir wissen, dass sie durch den Heiligen Geist schwanger geworden ist. Und so war das kein Ehebruch. Aber wir verstehen aus dieser Situation, dass das Verständnis da war, dass das ein triftiger Grund wäre, sich scheiden zu lassen. Wir finden sowas in der Bibel und wir sagen, okay, mein Mann war untreu, ich darf mich scheiden lassen. Ein wichtiger Unterschied müssen wir hier aber machen. Die Bibel sagt, glaube ich, dass es zulässig ist, aber es ist nicht vorgeschrieben. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Zulässig, aber nicht vorgeschrieben. Und wenn es um Scheidung geht, es darf keine vorschnelle Entscheidung sein. Nicht die Flucht aus der Ehe schon bei den kleinsten Problemen suchen. Und die jungen Ehepaare unter uns, ihr wisst, wir haben alle immer wieder die Krisen in der Ehe, Situation, wir müssen da durch. Bei der ersten Krise läuft man nicht weg. Man arbeitet dran. Eine gesunde Ehe ist harte Arbeit. Und man bleibt dran. Man sagt von vornherein, Scheidung für uns ist kein Thema. Wir bleiben zusammen. Wir haben einander das Wort gegeben, auch wenn es so schwer ist. Auch wenn es Tage gibt, wo wir nicht miteinander reden. Wir bleiben zueinander. Es wird bessere Tage geben und mit Gottes Hilfe wollen wir zusammenbleiben. Es ist harte Arbeit. Eheprobleme. Wenn es Eheprobleme gibt, dann sollte unser Hauptanliegen nicht die erste Ausgangstür zu suchen, sondern unser Hauptanliegen ist unsere Schuld zu bekennen zueinander, Vergebung zu suchen, die Wiederherstellung und Versöhnung. Das ist der Weg. Dieser Weg ist schwieriger. Es braucht mehr Kraft. Aber es ist der beste Weg. Das Neue Testament hat noch zwei Ausnahmen. Ich habe noch 6 Minuten, bevor meine 30 Minuten ab sind. Aber ich schaffe das. 1. Korinther 7, die Verse 10 bis 16. Wenn der Ungläubige, wenn in der Ehe einer ungläubig ist, Und dieser Person, dieser Mann oder dieser Frau, die Initiative ergreift, um die Ehe zu verlassen, dann ist das eine Ausnahme, das ist erlaubt. Aber der Gläubige sollte nicht deswegen die Ehe verlassen. Die Bibel sagt, sie sollten in die Ehe drinbleiben und ein Zeugnis sein. Und wir wissen nicht, ob diese Person durch dein Zeugnis dann noch zum Glauben kommt. In Römer 7, Vers 2, sage ich einfach nebenbei, wenn der Ehepartner stirbt, dann ist der andere frei, wieder zu heiraten. Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Aber wenn ihr Mann stirbt, ist die Bestimmung, durch die sie an ihn gebunden war, für sie hinfällig geworden. Also die Hauptpassagen, die wir heute betrachtet haben, sind die klaren Aussagen von Jesus in Markus 10, Vers 11 und in den anderen Evangelien. Zweitens, die Ausnahme der sexuellen Unmoral in Matthäus 19, Vers 9 und die Ausnahme in Bezug auf den ungläubigen Ehegatten in 1. Korinther 7. Zusammengefasst in einem Satz: Wenn ein Mann sich von seiner Frau scheiden lässt oder eine Frau sich von ihrem Mann scheiden lässt, ohne biblische Gründe, von dem es nur zwei gibt, Klammer auf, einer begeht Ehebruch oder der ungläubige Partner geht, Klammer zu, und wieder heiratet, begeht diese Person Ehebruch. Das Problem ist, dass nicht alle, die Jesus lieben und die Bibel als Autorität betrachten, stimmen mit dieser Auslegung überein. Aber das wäre meines Wissens auch die Position von den Ältesten hier in der Gemeinde, dass es nur die Ausnahmen gibt von sexuell Unmoral oder wenn der ungläubige Ehegatte die Initiative ergreift. Aber es gibt verschiedene Faktoren und ich höre die Stimmen schon in euren Köpfen. Was ist wenn? Was ist, wenn das so ist? Und die einzelnen Situationen, es gibt verschiedene Faktoren, die einzelne Situationen komplizierter machen. Und dann ist es nicht einfach so schwarz-weiß, wie ich das gerade zusammengefasst habe. Was sagte einer? Ich war damals nicht gläubig. Wir waren zu jung. Wir haben zu schnell geheiratet. Ja, wir haben uns scheiden lassen, aber ich war der unschuldige Partei. Er war mir gegenüber missbräuchlich und ich musste raus. Meine Psychologe oder mein Seelsorger hat mir damals so geraten. Oder der Ehepartner litt an psychischen Problemen. Auf der menschlichen Ebene brauchen wir viel Mitgefühl für diese Person, für diese Menschen. Und das hat Jesus auch gebracht. Ja, er hat diese Dinge gesagt, die für uns klar sind in der Schrift. Aber ich bringe jetzt einfach noch ein letztes Wort. Wer Fehler oder falsche Entscheidungen getroffen hat, für den gibt es auch Vergebung. Johannes 8, da ist eine Frau. Und ich, für mich als Leiter in einer Gemeinde, unter anderem mit seelsorgerlichen Aufgaben. Dieses Thema ist nicht leicht und ich habe mich heute auch etwas aus dem Fenster gelehnt. Aber Jesus hat wirklich Mitgefühl. Er fühlt mit, er weiß, wie schmerzhaft es ist. Und jetzt die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Und nochmals, interessanterweise, versuchten die Pharisäer, Jesus zu fangen. Früher morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in der Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandte sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frische Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Herr, lasse die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, unser Fels und unser Erlöser. Amen.